Ihr Lieben, ich lese euch aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 3, die Verse 21 und 22. Dieses Wort, das wir gerade besungen haben, wir dürfen es aufschlagen, welch großen Schatz dürfen daraus lesen. Und ich lese diese zwei Verse. Es geschah aber, als das ganze Volk getauft wurde, dass auch Jesus getauft wurde und betete, dass der Himmel aufgetan wurde und der Heilige Geist in leiblicher Gestalt wie eine Taube auf ihn herniederfuhr und eine Stimme aus dem Himmel erging: Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen. Vater, ich stehe vor dir und wir als Gemeinde sind vor dir. Und wir haben dein Wort aufgeschlagen, haben es gerade gelesen. Und ich bitte dich jetzt um die große Gnade. Schenk, dass unsere Herzen es hören, es wahrnehmen dürfen. Einzig aus Gnaden und Gnaden und nochmal Gnade, weil wir alle unwürdig sind und vor deinem Wort vergehen müssten. Aber ich bitte dich, offenbare uns Christus, offenbare uns Jesus als Christus. Und in ihm deine herrliche Gnade, dein herrliches Werk, das du durch deinen Sohn, unseren Herrn und Erlöser, dem wir nahen durften, gerade im Herrenmahl feiern durften, offenbare uns ihn. Lass uns ihn bitte schauen, im Glauben und in den Herzen. Amen. Ihr Lieben, wenn ich diesen Text euch lese, was ist euer Eindruck? Was wartet auf uns? Was ist euer Eindruck, was dieser Text hier für eine Botschaft hat? Mein erster Eindruck, als ich ihn gelesen habe und als ich ihn vorbereitet habe, es hat schon was Großes, oder was hier steht. Wir lesen, es wird der Himmel aufgetan. Und jetzt nicht im Cabrio, sondern der Himmel, der göttliche Tempel wird sichtbar, den Menschen sichtbar. Wir lesen weiter, eine Taube, sie kommt aus dem Himmel und setzt sich auf einen Menschen nieder. Wie gewaltig muss das gewesen sein? Und wir lesen ein drittes, eine hörbare Stimme, er geht aus dem Himmel und spricht zu den Menschen. Welch große, gewaltige Szene, die sich damals abgespielt haben muss. Was für einen Eindruck, glaubt ihr, hatten die Menschen, als sie dann abends vom Jordan nach Hause gekommen waren? Wie hat es ihr Leben, ihre Zeit, ihre Gespräche bestimmt, was dort gewesen ist? Wir waren nicht dabei, aber wir haben diesen Text. Und wir haben diesen Text, ein großes Privileg, weil er uns zum Beispiel erklärt, was diese Taube hier soll. Wir waren nicht dabei und vielleicht war der ein oder andere abgelenkt und sich fragt, was hat er nochmal gesagt? Der, als er vom Himmel gesprochen hat, vielleicht eine Woche später, was hat er nochmal über diesen Menschen dort gesagt und wusste es nicht mehr genau. Wir haben dieses große Privileg, wir können heute, 2000 Jahre später, es nachlesen. Und wenn ihr heute nach Hause kommt und beim Mittagessen euch überlegt, was hat er nochmal gesagt, könnt es nachlesen. Und wenn ihr morgen früh aufsteht und euch fragt, was hat er gesagt, ihr könnt es nachlesen. Großes Privileg, was wir heute haben, dass wir uns dieses so gewaltige Ereignis aus Gottes Perspektive berichten lassen können und es heute anschauen können, was damals Gewaltiges geschehen ist. Dieser Text, dieses Ereignis und dieser Text an sich ist in vielerlei Hinsicht ein gewaltiger Text. Mehr als ich heute hier in 60 Minuten entfalten kann. Es ist im Lukas-Evangelium der erste Höhepunkt. Was hier ist, ist im Grunde der Höhepunkt der ersten drei Kapitel und er reicht bis in Kapitel 9 hinein, wenn er die Frage stellt, und für wen haltet ihr mich? Matthäus-Evangelium kennen wir das, den Ausspruch von Petrus, sehr bekannt. Lukas berichtet uns einfach, du bist der Christus Gottes. Das ist genau, was es hier geht. In Kapitel 9, ein zweites Mal, öffnet sich der Himmel. Gott spricht auf dem Berg der Verklärung. Du bist mein geliebter oder auserwählter Sohn, je nach Übersetzung nimmt diesen Text auf. Es ist dieser Text, der einen Rahmen spannt in dem ersten großen Hauptteil im Lukas-Evangelium. Ein erster Höhepunkt. Und es ist historisch ein gewaltiges Ereignis. Es ist seit dem Sinai, das zur damaligen Zeit ungefähr 2000 Jahre zurückliegt, das erste Mal, dass Gott akustisch hörbar zum ganzen Volk spricht. Das heißt, seit dem Rausschmiss aus dem Garten Eden, überhaupt erst das zweite Mal nach dem Zeugnis der Schrift, dass Gott akustisch zum ganzen Volk spricht. Ein gewaltiges Ereignis, das damals war. Es ist weiter, wenn wir es aus juristischer Sicht anschauen wollen, es ist im Grunde eine Gerichtsverhandlung, eine Beweisführung. Es treten zwei Zeugen auf. Ich brauche euch nicht sagen, genau das ist, was das jüdische Gesetz fordert. Es treten zwei Zeugen auf und diese beweisen in perfekter, vollkommener Weise, warum Jesus der Christus ist. Im Grunde liegt hier die Begründung, warum wir uns als Christen bezeichnen, weil Jesus der Christus ist. Und in dieser Beweisführung, in diesen zwei Zeugen, wird das ganze Werk Jesu zusammengefasst. Was wir hier heute in diesem Text haben, ist eine Zusammenfassung des gesamten Werkes Jesu. Und das werden wir heute uns nicht anschauen, im Hinten raus, es wird uns die Person Jesu dargestellt, sein Werk und seine Person. Und darin, dass das Werk und die Person Jesu zusammengefasst wird, ihr Lieben, wird uns die ganze Bibel zusammengefasst. Die ganze Bibel und damit die ganze Geschichte Israels, die Geschichte der Menschheit. Einer denkt vielleicht, der übertreibt doch ein bisschen, er nimmt seinen Text zu wichtig. Er gibt mir ein bisschen Zeit, euch zu zeigen, das ist ein großer, gewaltiger und wichtiger Text. Wir sehen das auch daran, zum Beispiel, dass in diesen zwei kleinen Versen wir mindestens 7 explizite Bezüge auf das Alte Testament haben. Nicht alle werden wir heute anschauen, aber 1 oder 2 werden wir uns heute anschauen. Wir haben mindestens 7 explizite Bezüge zum Alten Testament, ob es Zitate oder Anspielungen sind. Ein sehr, sehr gewichtiger, sehr, sehr geballter Text. Ein erster Höhepunkt im Lukas-Evangelium. Ich möchte euch mit hineinnehmen, diesen Text in 2 Punkte gliedern. Vers 21 haben wir den Rahmen dessen, was passiert, den historischen Rahmen, und dort finden wir 3 Zeitangaben. Ich lese es kurz. Es geschah aber, als alles Volk getauft wurde, 1. Zeitangabe, und Jesus getauft war, 2. Zeitangabe, und betete. Und dann geschieht das Große. Dann öffnet sich der Himmel. Und was passiert, als der Himmel geöffnet wird? Und das ist der 2. Punkt in Vers 22. Da haben wir das eigentliche Ereignis. 2 Zeugen treten auf, der Heilige Geist und Gott der Vater. Und sie bezeugen, Jesus ist der Christus. Und Heiliger Geist in leiblicher Gestalt wie eine Taube auf ihn herabfuhr. 1. Zeuge. Und ein 2. Und eine Stimme aus dem Himmel erging: Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen. Also 2 Punkte dieser Text hat zum einen, vielleicht wie in einer Gerichtsverhandlung ein Protokoll geschrieben wird, wann geschieht es? Von mir aus am 7. September 2025, müsste das Gericht sonntags offen haben. Wann geschieht es? Wo geschieht es? Wer sind die Zeugen? Was ist die Zeugenaussage? Und ihr merkt schon, im Gericht, keiner dreht sich nachher um das Protokoll. Es geht um die Aussagen der Zeugen, und so ist auch das der Schwerpunkt, wo ich heute meinen Fokus legen möchte. Bevor wir aber uns diese Verhandlung und dieses Ereignis anschauen, müssen wir im Rahmen des Lukas-Evangeliums, im Rahmen von Kapitel 3 uns fragen, wie kommt es überhaupt zu dieser Situation? Guckt mal mit mir in Vers 18 bitte. Und indem er auch mit vielen anderen Worten ermahnte, verkündigte er dem Volk die gute Botschaft. Es geht um Johannes den Täufer. Lukas fasst seinen Dienst zusammen. Und da heißt es in Vers 19 und Vers 20, ich lese nur Vers 20, Herodes fügte allem Bösen hinzu, dass er Johannes ins Gefängnis einschloss. Also mit Vers 20 sitzt Johannes nach dem Lukas-Evangelium im Gefängnis. Aber dann Vers 21, er tauft Jesus. Kurze Frage, hat er Jesus im Gefängnis getauft? Nein, offensichtlich nicht. Was merken wir? Lukas hat hier einen chronologischen, einen zeitlichen Bruch in seiner Erzählung, in dem, wie er es aufbaut. Er beendet eigentlich schon den Dienst von Johannes, aber bleibt dann nochmal stehen und sagt, übrigens über eine Sache müssen wir uns noch Gedanken machen. Das war alles der Dienst von Jesus. Und jetzt gibt es eine Sache, die müssen wir uns nochmal genauer anschauen. In einem gewissen Sinn, okay, Johannes ist Geschichte, was bleibt aus seinem Dienst? Was bleibt? Und das ist eben ein ganz konkretes Ereignis. Was war der Dienst von Johannes? Kapitel 3, ab Vers 1 geht es los, er tritt auf und predigt eine Taufe der Buße zur Vergebung der Sünden. Er ruft das Volk auf und sagt, wendet euch weg von dieser bösen Welt und ihr werdet Vergebung der Sünden. Zeigt, dass ihr euch weggewendet habt darin, dass ihr euch reinigen lasst, dass ihr euch taufen lasst. Das war seine Botschaft an das Volk. Vers 3, wer das nachlesen möchte. Und dann tritt dieses Volk, kommt zu ihnen und er teilt dieses Volk in zwei Gruppen. Er teilt Buße, Umkehr in zwei Gruppen ein. Er sagt nach Vers 8 zu den einen, bringt nun der Buße würdige Früchte. Was hilft es dir, was nützt es dir, wenn du dich weggewendet hast, aber dein Leben gleich bleibt, ist wertlos. Und die, die Früchte bringen, die werden gerettet, aber all die anderen, Vers 8, bringt nun der Buße würdige Früchte und beginnt nicht bei euch selbst zu sagen, wir haben Abraham zum Vater, denn ich sage euch, dass Gott dem Abraham aus diesen Steinen Kinder zu erwecken vermag. Schon aber ist die Axt an die Wurzel der Bäume gelegt und jeder Baum, der keine gute Frucht bringt, wird abgehauen ins Feuer geworfen. Wer sagt, ich bin umgekehrt und sein Leben hat keinerlei Frucht daraus? Was ist es wert? Was ist es wert? Was ist Frucht? Vers 10 bis Vers 14. Johannes bespricht das ausführlich mit dem Volk und kommt dann in Vers 15, kommt die Frage auf, okay, wir wenden uns von dieser Welt weg, von dieser bösen Welt, aber zu wem wenden wir uns? Vers 15. Als aber das Volk voll Erwartung war und alle in ihrem Herzen wegen Johannes überlegten, ob er nicht etwa der Christus sei. Das Volk hat verstanden, wir wenden uns zu Christus. Aber wer ist dieser Christus? Ist es Johannes? Und Johannes sagt, ich bin's nicht. Vers 16, Johannes aber antwortet und sprach, ich zwar taufe euch in Wasser, es kommt aber einer, der ist stärker als ich, dem die Riemen seiner Sandalen zu lösen ich nicht wert bin. Er wird euch in heiligem Geist und Feuer taufen. Er sagt, da gibt's einen Größeren. Aber merkt ihr, was er hier nicht sagt? Er sagt, da kommt ein Größerer, aber er sagt nicht, wer er ist. Er sagt nicht, wer er ist. Und genau, ihr Lieben, an diese Stelle tritt unser Text. An diese Stelle tritt unser Text und sagt uns, Jesus ist der Christus. Jesus ist der Christus, Gesalbte, der mit dem Geist tauft, der selber vom Geist getauft wird. Jesus ist der Christus. Und das ist, was wir heute uns gemeinsam anschauen wollen. Wie begründet die Schrift, dass Jesus der Christus ist? Und was bedeutet es überhaupt, dass Jesus der Christus ist? Schauen wir uns den Zeitpunkt an, Vers 21. Es geschah aber, als das ganze Volk getauft wurde. Was ist das? Das ist zuerst einmal, alles Volk ließ sich taufen und dann heißt es weiter, und Jesus getauft war. Wörtlich könnten wir übersetzen, dass auch Jesus getauft war. Schaut mal, ich möchte auf dieses kleine Wörtchen Ganze euch hinweisen. Kurz, wurde wirklich das ganze Volk getauft? Vor 2-3 Wochen habe ich hier den Text davor gepredigt. Vielleicht erinnert euch Herodes, ganz schlimm von ihm zurechtgewiesen und ein richtig böser Mensch. Er wurde sicherlich nicht von ihm getauft. In Kapitel 7, Vers 30 lesen wir, dass die Pharisäer sich nicht taufen ließen. Warum steht hier das ganze Volk? Es ist zunächst einmal nicht eine Formulierung, die meint wirklich jeder Einzelne, sondern das ganze Volk als Ganzes. Im Groben und Ganzen wurde das Volk getauft. Und in diesem Rahmen wurde Jesus getauft. Was heißt es? Das, was Lukas uns hinweisen möchte, Jesus wurde als Teil des Volkes getauft. Jesus war einer von denen. Johannes hat nicht gesagt, als dann Jesus zu ihm kam, oh, du willst getauft werden? Moment mal, dann muss ich aber heute keinen anderen mehr taufen. Wenn es um Jesus geht, dann müssen alle anderen warten. Nein, Jesus war einer von vielen, der in der Masse unterging. Nicht ganz, bei ihm ging der Himmel auf. Da war schon manches sehr besonders. Aber wurde im Rahmen des ganzen Volkes getauft. Und dann gibt es diesen kurzen Hinweis noch, das ganze Volk wurde getauft, Jesus wurde gleichzeitig getauft und betete. Warum dieser Hinweis? Ich möchte euch mit hineinnehmen, was bedeutet es, dass Jesus gebetet hat? Wir wissen nicht ganz was er gebetet hat, aber was wir wissen, dass genau während dieses Gebetes der Himmel aufgegangen ist. Und ich denke, und es gibt manche Hinweise dafür, dass Jesus gebetet hat, bitte Gott, tu den Himmel auf. Bitte Gott, gib mir deinen, salbe mich mit deinem Geist. Bitte bestätige mich vor diesen Menschen. Wir finden es in Lukas 11, Hinweise dafür, Jesaja 63 und so weiter. Was war das für eine Situation? Ich stelle die Frage anders. Wie oft hat wohl dieses Volk, haben wohl die Gläubigen des Alten Testamentes, die Gläubigen des Neuen Testamentes, wir oder die Menschheit generell, Gott, wenn du nicht vom Himmel zu mir sprechen würdest, dann würde ich glauben, oder? Wie oft, Gott, bitte, ich bin so verzagt, gib mir doch ein Zeichen vom Himmel und ich würde glauben, oder? Kennt ihr das? Da steht einer, der genau das betet. Wie oft habt ihr es gebetet? Wie oft betet die Kirchengeschichte das? Wie oft betet das Volk das im Alten Testament? Hat Gott gehört? Und da steht einer, öffentlich betet das, dass es alle hören. Und es passiert. Ich habe vorher schon gesagt, seit 2000 Jahren, das erste Mal seit dem Sinn, dass Gott so auf diese Weise spricht. Gewaltig, oder? Was ist das für ein Ausdruck, für ein Gebet? Das ist ein Zeichen zunächst einmal von sehr vertrautem Umgang, oder? Und von Freimut Gott gegenüber. Überleg mal, der würde da stehen, Jesus, und sagen, Gott, könntest du vielleicht so ganz leise, dass keiner mitbekommt, weil wenn es nicht passiert, dann wäre es peinlich, oder? Der steht dort im Wasser und alle schauen auf ihn und er betet. Gott öffnet den Himmel und der Himmel wird aufgetan. Wie gewaltig. Das ist ein Zeichen für vertrauten Umgang Jesu, dem Vater gegenüber. Ein Zeichen von Glauben. Ein Zeichen von Freimut dem Vater gegenüber. Da steht einer, der in ganz, ganz enger Beziehung zum Vater lebt. Und der Vater, der ihn übrigens gleich Sohn nennen wird, wow, der ihn gleich geliebten Sohn nennen wird, der ihn gleich wohlgefälligen, geliebten Sohn nennen wird, öffnet den Himmel, gibt ihm seinen Geist und spricht zu ihm. Gewaltig, oder? Gewaltig. Was für ein Ereignis damals. Und als all das Jesus inmitten des Volkes und doch so herausragend getauft wurde, geht der Himmel auf. Und Gott lässt zwei Zeugen auftreten, die ihn als Christus beglaubigen. Vers 22, und der Heilige Geist in leiblicher Gestalt wie eine Taube auf ihn herniederfuhr. Das ist der erste Zeuge. Gott, der Heilige Geist, kommt, so heißt es hier, in leiblicher Gestalt. Dieses Wort leiblich kommt in der Schrift noch einmal vor, 1. Timotheus 4, Vers 8, und meint anfassbar, das, was ich greifen könnte. Könnte ich die Taube greifen? Sicherlich nicht, die kommt ja vom Himmel. Aber wir hätten sie damals hätten sie greifen können, wenn sie hätten fangen können. Was heißt, leibliche Gestalt, dieses Wort Gestalt, wir könnten es übersetzen mit Erscheinung, mit Aussehen. Das sind zwei Begriffe, die sagen, diese Taube, sie wurde gesehen. Das war nicht einfach nur eine Windverwirbelung oder irgendeine komische Projektion. Nein, da war etwas greifbar Sichtbares, das alle sehen konnten. Warum? Was ist ein Zeuge wert, wenn er sagt, hast du einen Zeugen? Ja, aber es hat keiner mitbekommen. Ihn hat noch nie jemand gesehen. So, das ist ein schlechter Zeuge, oder? Muss öffentlich sein, muss gesehen werden. Was macht dieser Heilige Geist? Übrigens, hier steht wie eine Taube. Kurzer Hinweis, der Geist ist nicht eine Taube, aber er ist wie eine Taube, hat die Gestalt einer Taube angenommen. Und er kommt, so heißt es hier, in leiblicher Gestalt auf ihn herniederfuhr. Was heißt es, dass der Geist auf ihn niederfuhr? Was bedeutet das? Geht mal mit mir in Kapitel 4, dort wird es erklärt in Vers 18, dass die Nazareth-Predigt, Jesu Antrittspredigt im Lukas-Evangelium, in Vers 18 hier wird es erklärt. Er schlägt auf Jesaja 61, liest daraus vor, und ich möchte diesen Text lesen. Der Geist des Herrn ist auf mir. Also der Geist kommt aus dem Himmel, leibliche Gestalt, und ist auf ihm. Hat er sich auf Jesus gesetzt, auf die Schulter, auf den Kopf? Das ist Spekulation. Darum geht es auch nicht. Der Geist ist auf mir. Und er schaut mal, weil er mich gesalbt hat. Also was bedeutet das, dass der Geist auf Jesus kommt? Es bedeutet nach Jesaja 61 Salbung. Der Geist hat Jesus gesalbt. Wo genau hier? Lukas 3, Vers 22. Er hat ihn gesalbt. Zu was? Armen gute Botschaft zu verkündigen. Er hat mich gesandt. Guck mal, das bedeutet auch Sendung. Gefangenen Befreiung auszurufen. Blinden das Augenlicht. Zerschlagen in Freiheit hinauszusenden. Auszurufen das angenehme Jahr des Herrn. Das heißt, der Geist kommt auf Jesus, wie das Öl damals über Davids Kopf floss, als er gesalbt wurde, kommt der Geist auf Jesus und er salbt ihn. Was bedeutet Salbung? Salbung bedeutet hier Sendung, so steht es hier im Text. Der Geist hat mich gesalbt, Armen frohe Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt, Gefangenenbefreiung. Das heißt, Salbung bedeutet Sendung. Ich sende dich aus, aber es ist nicht allein Sendung, sondern es bedeutet vollmächtige Sendung. Schaut mal, zu was ist er gesandt? Gefangenenbefreiung auszurufen. Stell dir vor, ihr steht hier in Schwäbisch Gmünd vor dem Frauengefängnis und steht davor und sagt, Gefangene, geht hinaus. Könnt es nochmal und nochmal, vielleicht nehmt ihr am nächsten Tag ein Megafon mit und dann übernächsten Tag ein Mikrofon und einen Lautsprecher. Was glaubt ihr? Die im Gefängnis würden jubeln, oder? Und dann sagen, aber realistisch, die Türen sind noch zu. Aber was ist, wenn er das tut als Bevollmächtigter? Rauft, geht hinaus, ihr Gefangenen. Das ist ein Ausdruck von, sowas kann nur rufen, der sich blamieren möchte oder der Vollmacht hat, oder? Jemand, der Autorität hat. Wie heißt es weiter? Gefangene, Befreiung auszurufen, Blinden das Augenlicht. Geht mal zu einem Blinden und sagt, werde es sehen. Das ist wahrscheinlich peinlich, wenn du das machst, oder? Aber wenn du Vollmacht hast, Autorität hast, dann wird der sehend. Zerschlagene in Freiheit hinauszusenden. Das ist das Gleiche wie im Gefängnis. Auszurufen das angenehme Jahr des Herrn. Wir sind vor kurzem umgezogen. Da musste man in Deutschland aufs Amt gehen und sagen, ich wohne jetzt nicht mehr da, ich wohne da. Ganz ehrlich, keine Lust drauf. Und meine Frau hat mir wunderbar dankenswerterweise angeboten, ich mache das für dich. Sie muss sich ja auch ummelden. Aber sie braucht eine Vollmacht. Also ich, Computer, ChatGPT, bitte schreib mir eine Vollmacht für meine Frau. Dann hat es schreiben lassen, habe es unterschrieben, ihr mitgegeben und sie hat es gemacht. Was ist das? Ich habe sie quasi gesandt. Sie darf in meinem Namen aufs Amt gehen und sagen, für den deutschen Staat gültig, Ruben Stahl wohnt jetzt nicht mehr dort, sondern wohnt jetzt dort. Und dann ist das dort passiert, als ob ich selber dort wäre. Warum? Weil sie meine Vollmacht bekommen hat, dort das auszuführen. Genau das, gesendet. Ich hab kein Öl über ihr Kopf gegossen, ja? Ich habe sie nicht so gesalbt. Ich habe ein Wischpapier gegeben, ist vielleicht ein bisschen ordentlicher. Salbung bedeutet Sendung in Vollmacht. Ich beauftrage jemand, geh hin und mach das in meinem Namen. Und es ist meine Vollmacht sehr begrenzt gewesen. Das ist Gottes Vollmacht hier. Schaut mal mit mir, Vers 31. Und er kam nach Kapernaum hinauf in eine Stadt in Galiläa und lehrte sie in den Sabbaten. Und sie erstaunten sehr über seine Lehre, denn sein Wort war in Vollmacht. Genau darum geht's. Vers 34, Dämonen sind dort in dieser Synagoge. Ha, was haben wir mit dir zu schaffen, Jesus Nazarener? Bist du gekommen, um uns zu verderben? Ich kenne dich, wer du bist, Heilige Gottes. Und schaut mal, und Jesus gebot ihm ernstlich und sprach. Jesus hat die Vollmacht. 36, und ein Schrecken kam über alle, und sie redeten untereinander und sprachen, was ist dies für ein Wort? Denn mit Vollmacht und Kraft gebietet er den unreinen Geistern, und sie fahren aus. Vers 39, die Schwiegermutter des Petrus, und über ihr stehend gebot er dem Fieber, und es verließ sie. Ab Vers 40 kommen weitere Dämonen, Vers 41, aber auch Dämonen fuhren aus von vielen, indem sie schrien, sprachen, du bist der Sohn Gottes. Was sagt unser Text? Du bist mein geliebter Sohn, du bist der Sohn Gottes, sie wissen es. Und er gebot ihnen ernstlich und ließ sie nicht reden, weil sie wussten, dass er der Christus war. Sohn Gottes, Christus und Vollmacht. 43, er sprach zu ihnen, ich muss auch in andere Städte das Reich Gottes verkündigen, denn dazu bin ich gesandt. Ihr Lieben, was ist die Salbung Jesu? Es ist seine Sendung in Vollmacht. Zu was? Das haben wir uns jetzt angeschaut. Zum Predigen und die teuflische Welt zu überwinden. Ihr Lieben, was bedeutet der Name, dieser Titel Christus eigentlich? Was sagen wir darin, dass wir uns als Christen bezeichnen? Kleine Sprachkunde. Was bedeutet Christus? Genau, der Gesalbte. Christus ist griechisch, spricht man dort ein bisschen anders aus, und bedeutet Gesalbter. Jemand hat das Hebräische parat? Richtig, Messias, das ist das Hebräische entsprechende. Messias, Christus, Gesalbter. Das heißt, wenn wir Jesus als Christus bezeichnen, dann meinen wir eigentlich jedes Mal diese Stelle. Wenn wir uns als Christen bezeichnen, dann sagen wir, dass wir den Geist, den Jesus hatte, auch wir ihn haben. Im Grunde meinen wir entweder Pfingsten beziehungsweise diese Stelle hier. Deswegen meinte ich, das ist ein Text, der im Grunde die ganze Christenheit, den ganzen Dienst Jesus prägte, weil er hier an dieser Stelle zum Christus wird. Der Christus, der Gesalbte, weil er gesalbt ist. Was sagt der erste Zeuge? Ganz ehrlich, es geht um die Frage, ist Jesus der Christus? Und alle können sagen, wir waren dabei, als er gesalbt, als er zum Christus wurde, waren wir dabei. So ist er der Christus? Offensichtlich ja, oder? Offensichtlich. Der erste Zeuge sagt, ich mache es euch so deutlich, ich salbe ihn vor euren Augen. Petrus sagt es einmal so in Apostelgeschichte 10, dass Jesus von Nazareth mit Heiligem Geist und Kraft gesalbt war. Jesus der Christus, weil er gesalbt wurde. Aber zu was wurde Jesus gesalbt? Was ist der Auftrag, dem er hier mitgegeben wird? Ich gebe nicht einfach eine Vollmacht und sage, geh mal du. Vielleicht, wenn ich die Person loshaben möchte, sage ich, komm, geh du mal. Aber es geht hier darum, ich sende dich zu einem Auftrag. Was ist der Auftrag Jesu? Und ich glaube, die Antwort darauf finden wir, wenn wir in Vers 22 nochmal reinschauen. In Lukas 3, 22. Und Heiliger Geist in leiblicher Gestalt, der scheint es wie eine Taube auf ihn hernieder. Warum hat der Geist sich genau eine Taube ausgesucht? Der hätte sich ja jedes Tier nehmen können, oder? Der hätte Feuerzungen nehmen können, hat er am Pfingsten gemacht. Warum hat er sich hier eine Taube ausgesucht? Ich denke, und nicht ich alleine, Die Taube ist eine Anspielung auf das Alte Testament, und zwar auf den Bericht über Noah in der Sintflut. Den Bericht über Noah in der Sintflut. Ich nehme euch mit hinein, wer das nachlesen will. Das ist 1. Mose 6, Kapitel 6 bis Kapitel 8. Die Taube kommt konkret in den Versen Kapitel 8, Vers 8 bis 12 vor, wenn ich es richtig im Kopf habe. Um was ging es damals? Die Erde war voll Bosheit. Und Gott sagt, es jammert mich, dass ich die Menschen geschaffen habe. Ich möchte sie alle samt richten. Und er richtet sie durch die Sintflut, aber rettet Noah, den Gerechten, und mit ihm sieben andere und mit ihm die Tiere in der Arche durch all dieses Gericht des Feuers hindurch, des Wassers hindurch, Entschuldigung. Und dann geht das Wasser zurück, die Arche sitzt irgendwann auf, aber es gibt nur ein Fenster nach oben hin. Und so konnten sie nicht wissen, ist schon Wasser abgeflossen oder nicht. Und so schickt Noah zuerst einen Raben, schickt ihn los und schauen, ob Wasser abgeflossen ist. Und nach dem Raben schickt er eine Taube los, sie kommt zurück. Und er schickt eine zweite Taube los und sie bringt ein abgerissenes Olivenblatt zurück. Und er merkt, da fängt langsam etwas an zu sprossen. Und er schickt eine dritte Taube los und sie fliegt und kommt nicht wieder zurück. Noah wartet noch, öffnet die Türen und geht hinaus in das neue Leben hinaus. Das Gericht liegt hinter ihnen, das ist neues Leben, ein neuer Start der Menschheit aus Noahs Söhnen, besiedelt sich die ganze Welt. Gott gibt ihnen den wunderbaren Bund, an den wir uns im Regenbogen erinnern. Er wird nie wieder die Erde so vernichten durch Wasser. Gibt dieses große Versprechen. Und ich denke, auf diese Taube spielt, oder auf diese Tauben hier, spielt dieser Text an. Warum? Ich möchte ein paar Gründe nehmen. Es sind die einzigen zwei Stellen, wo in der Schrift Tauben über Wasser fliegen. Das sind die einzigen zwei Stellen. Die Taube kennzeichnet jedes Mal, jetzt hier ist die Rettung. Die Zeit der Trübsal des Gerichts liegt hinter uns und jetzt hier ist die Rettung. Die Taube bei Noah, was bringt sie? Ein Olivenblatt. Aus was wurden aus Oliven gemacht? Öl, richtig. Öl zum Salben. Ich denke, es ist kein Zufall. Und ich denke, und da haben wir starke Belege dafür, warum da die Anspielung ist, wenn man in den ersten Petrusbrief geht. Geht mal mit mir bitte in den ersten Petrusbrief, in Kapitel 3. Was Noah damals erlebt hat, war eine Taufe. Noahs Sintflut damals, was er erlebt hat, war eine Taufe. Zumindest so sagt es Petrus in diesem Brief. 1. Petrus, ich möchte lesen, Kapitel 3, ab Vers 20 und 21. Es geht um Geister, die waren ungehorsam. Das hatten wir in den Bibelstunden vor einigen Jahren mal angeschaut. Wer das nachhören will, kann das dort in dem Rahmen der ersten Petrusbrief nachhören. Und um diese Geister, die ungehorsam waren, Vers 20, als die Langmut Gottes harrte in den Tagen Noahs, während die Arche zugerichtet wurde, in der wenige, das ist 8 Seelen, eingingen und durchs Wasser gerettet wurden. Und jetzt geht es um dieses Wasser. Welches Gegenbild auch euch jetzt rettet, das ist die Taufe, die nicht ein Ablegen der Unreinheit des Fleisches, sondern ein Begehren eines guten Gewissens vor Gott ist. Also die Wasser damals sind ein Gegenbild, wir könnten mit Typus, ein Typus für die Taufe sprechen. Das, was Noah damals erlebt hat und wie die Taube in der Taufe bei ihm damals kam, so kam bei Jesus in der Taufe die Taube. Was bedeutet jetzt das, dass darauf angespielt wird? Geht mal mit mir in den zweiten Petrusbrief in Kapitel 1. Damals bei Petrus begann in gewisser Hinsicht eine neue Art von Schöpfung. Gott hatte diese erste Schöpfung, die er bei Adam geschaffen hatte, gerichtet und alles Lebende vernichtet und er startet einen neuen Anlauf, eine neue Schöpfung. Guck mal mit mir im ersten Petrusbrief, bitte. Vers 5. 1. Petrus Kapitel, nein, Entschuldigung, 2. Petrusbrief, jetzt habe ich euch verwirrt, tut mir leid. 2. Petrusbrief, Kapitel 2, Vers 5. Schaut mal, was das hier heißt. Und wenn er die alte Welt nicht verschonte, sondern nur Noah, den Prediger der Gerechtigkeit, als Achten erhielt, als er die Flut über die Welt der Gottlosen brachte. Also die Sintflut hat die alte Welt zerstört. Und jetzt geht man mit mir in Kapitel 3 im gleichen Brief, bitte. Und wir schauen uns den Vers 4 an. Es geht hier darum, dass Spötter auftreten, die sagen, Gott kommt, Jesus kommt gar nicht wieder. Und er erinnert sie, wie es früher war. Vers 4. Wo ist die Verheißung seiner Ankunft? Dem sein, seit die Väter entschlafen sind, bleibt alles vom Anfang der Schöpfung an, also von ganz vom Anfang, denn nach ihrem Willen ist ihnen verborgen, dass von alters her Himmel und Erde waren, entstehend aus Wasser und im Wasser durch das Wort Gottes. Er spielt hier auf den 1. Mose Kapitel 1, Vers 1. Kapitel 1, Vers 6 bis 7 an, dass damals im Schöpfungsbericht Gott aus Wasser die Erde geschaffen hat. Könnt ihr da nachlesen, ist euch sicherlich bekannt. Und das ist eben diese alte Welt. Und er schaut mal in Vers 6, durch welche die damalige Welt, das ist die alte Welt, vom Wasser überschwemmt unterging. Das ist die Sintflut. Also die alte Welt, die erste Welt, so sagt es Petrus, ging im Wasser unter bei Noah. Und jetzt schaut mal, die jetzigen Himmel und Erde sind durch dasselbe Wort aufbewahrt. Das heißt, es gibt eine alte Welt nach Petrus und es gibt eine jetzige Welt. Und wer das nachlesen möchte, in Vers 13, wir erwarten nach seiner Verheißung aber neue Himmel und neue Erde. Und es gibt eine neue Welt. Also nach der Schrift gibt es nicht zwei Schöpfungen, diese und die kommende, sondern es gibt die alte, es gibt die jetzige und es gibt die kommende. Und Noah ist eben ein zweiter Schöpfungsakt. Und die Taube schwebte über den Wassern. Und wie heißt es im ersten Schöpfungsakt? Und der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Und in der Taufe Jesu, und jetzt bündlich all das, wo ich euch hinführen möchte, in der Taufe Jesu kommt all das zusammen. Wieder eine Taube, die der Geist Gottes bedeutet und die über den Wassern schwebt. Und ich denke eben, wie gesagt, nicht ich allein, das, was wir hier haben bei Jesu in seiner Taufe, ist der Beginn der neuen Schöpfung. In Jesus begann die neue Schöpfung und die Taube zeigt es an, hier wie bei Noah, wie im Schöpfungsbericht, hier beginnt etwas Neues. Hier beginnt eine neue Schöpfung. Warum nehme ich euch damit hinein? Was möchte ich euch zeigen aus diesem Text? Wir haben gesehen, die Taube, der Geist, der auf Jesus herabkam, das war die Salbung Jesu. Zu was wurde Jesus gesalbt? Ihr Lieben, er wurde gesalbt, eine neue Schöpfung aufzurichten. Jesus wurde hier in unserem Predigtext Lukas 3 gesalbt, eine neue Schöpfung zu beginnen. Warum die Thematik der Schöpfung? Weil das die Thematik der ganzen Schrift ist, oder? Wo beginnt sie? 1. Mose 1 mit Schöpfung. Wo endet sie? Offenbarung 21, 22 mit der Schöpfung. Das ist Gottes großer, großer Heilsplan. Von Schöpfung zu Schöpfung. Und dieser Jesus, der Christus ist, er ist derjenige, der autorisiert ist, diese Schöpfung aufzurichten. Und damit ist all das, was wir in die Rettung hineinpacken, all die Begriffe wie Sündenvergebung, wie Erlösung, wie ein neuer Leib, der geschaffen wird, das Alte hier überwindet. All das ist mit eingeschlossen, weil all das ist doch Teil dieser Schöpfung, oder? Und wenn die Schrift uns sagt, Jesus autorisiert, eine neue Schöpfung aufzurichten, dann sagt sie uns, Jesus ist autorisiert, alles, alles, alles neu zu machen. Das heißt in Offenbarung 21, Vers 5, auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und hier hat es angefangen. Hier spätestens hat es angefangen. Der Engel der Gemeinde Laodicea schreibe, dies sagt der Amen, der treue Zeuge, der Anfang der Schöpfung Gottes. Genau das ist die Bibelstelle, Offenbarung 3, Vers 14. Der Anfang der Schöpfung Gottes, das ist Jesus, das ist Jesus. Was bedeutet das, ihr Lieben, für den Auftrag Jesu? Gehen wir zurück zu Lukas Kapitel 3. Was bedeutet das für den Auftrag Jesu? Er wurde gesalbt, eine neue Schöpfung aufzurichten. Damit könnte er keinen größeren Auftrag zu bekommen haben. Was bedeutet das? All das, was hier passiert im Leben Jesu, ist Schöpfungshandeln, oder? All das, was heißt es, wenn Jesus Dämonen austreibt? Er sagt, ich bin der Überwinder, der Beherrscher dieser Welt. Der Teufel hat diese Welt zum Fall geführt. Aber ich bin stärker. Ich kann den Fürsten dieser Welt, so sagt es einmal Paulus in 2. Korinther 4, ich kann ihn besiegen. Ich kann ihn besiegen, ich habe ihn besiegt. Übrigens in Lukas Kapitel 4 ist das Erste, was beginnt, Jesu Versuchung in der Wüste. Er hat den Teufel besiegt. Wenn Jesus Krankheiten, beispielsweise das Fieber der Schwiegermutter von Petrus, heilt, dann sagt er, all die Gefallen seien in dieser Schöpfung, all das Leiden, das ihr in dieser Schöpfung habt, all die Krankheiten, all die Nöte, es ist in meiner Hand und ich kann es überwinden. Ja, damals bei der Schwiegermutter von Petrus, kurzzeitig, irgendwann ist sie trotzdem gestorben. Aber er gibt damit das Versprechen und ich werde das in eine neue Schöpfung überführen, in eine neue Schöpfung. Ich werde eine neue Schöpfung schaffen, wo es kein Leid, kein Geschrei, keine Krankheiten mehr geben wird. Jesus überwindet all das. Was ist, wenn er ausruft und sagt, Gefangene Befreiung hinauszusenden? Was bedeutet das? Er sagt, wenn du in dieser Welt Gefangenschaften lebst, vor allem in Sünde, Befreiung heißt im Lukas-Evangelium Sündenvergebung, wenn du in dieser Welt in Zerschlagenheit lebst, weil du merkst, dieses Leben, in dem du bist, es ist bei weitem nicht vollkommen. Diese Welt, diese Schöpfung, wie sie ist, ist gefallen und ich leide darunter. Und vor allem in dieser Schöpfung, dass der Himmel aufgeht, ist eine Seltenheit. Ich sehne mich nach einem Ort, wo ich Gemeinschaft mit dem Vater habe, wo all dieses Leid ausgetauscht wird wegen Gemeinschaft, persönliche Beziehung zum Vater. Dann sagt Jesus, genau das ist mein Anliegen. Und ich bin nicht gekommen, einfach nur, darf ich in Anführungszeichen sagen, deine Sünden zu vergeben, dass du halt sündlos auf dieser Erde lebst. Ich bin nicht gekommen, einfach nur Krankheiten wegzunehmen. Nein, Jesus macht das von Grund auf in radikaler Weise neu. Er schafft eine neue Schöpfung, wo nichts mehr von dieser gefallenen Schöpfung übrig sein wird. Er überwindet all das und führt es in eine neue Schöpfung. Gib mal mit mir zurück zu unserem Predigttext, Lukas Kapitel 3, Vers 23. Direkt nach unserem Text, schaut mal, was kommt dort. Und er, Jesus, begann seinen Dienst. Genau jetzt beginnt es dann. Das ist der Anfang vom Hauptteil vom Lukas-Evangelium. Alles andere war bisher Einleitung im Lukas-Evangelium. Und jetzt geht's los. Jetzt beginnt er gesalbt, autorisiert, gesendet und jetzt geht's los. Ich gehe zurück nochmal zu meiner Frau. Was wäre sie, wenn sie sagt, Rob, ich gehe für dich aufs Amt und weg ist sie. Und ich sage, Moment, ich habe dir noch keine Vollmacht mitgegeben. Wisst ihr, was passiert wäre? Die wäre kurz danach wieder da gestanden, oder? Was hätten die auf dem Amt ihr gesagt? Du brauchst eine Vollmacht oder du musst deinen Mann mitbringen. Die wäre sofort, was? Jesus bekommt die Vollmacht, bekommt die Autorität, schaffe eine neue Schöpfung. Und erst dann geht er los und beginnt, diese neue Schöpfung aufzurichten. Übrigens, was ist sein Hauptwerkzeug? Die Predigt, oder? Die Predigt, das Reden. Wie schafft Gott? Gott sprach, es werde Licht und es ward Licht. Das ist nichts anderes, oder? Predigt ist Schöpfungshandeln. Predigt, wenn Gott sich dazu stellt, ist Schöpfungshandeln. Warum? Durch die Vollmacht des Geistes. Lieben, ich habe noch ein bisschen Zeit. Ich möchte mit euch, bei uns in der Gemeinde habe ich es in zwei Predigten aufgeteilt. Ich möchte mit euch noch das Zeugnis des Vaters anhören. Was gibt der Vater für ein Zeugnis? Ursprünglich hatte ich geplant, das am Mittwoch in der Bibelstunde hier zu machen, diesen Teil, und dann heute den zweiten Teil. Jetzt ist am Mittwoch die Bibelstunde ausgefallen. So möchte ich das anhängen und uns das Zeugnis des Vaters kurz anschauen. Vers 22 im Lukas-Evangelium. Der Heilige Geist, leibliche Gestalt, wie eine Taube auf ihn herniederfuhr und eine Stimme aus dem Himmel erging. Und erst was sagt er? Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen gefunden. Und dieser kurze Satz enthält drei Bezüge zum Alten Testament. All das, was der Vater hier sagt, sind Anspielungen auf das Alte Testament. Und ich möchte diese drei Bezüge kurz mit euch heben. Ich denke, wir haben nicht die Zeit, sie nachzuschlagen. Aber ich möchte sie kurz anschauen. Gerade haben wir uns angeschaut, was ist das Werk des Christus? Jetzt schauen wir uns an, wer ist dieser, der solche Vollmacht hat, diese neue Schöpfung aufzurichten? Wer ist dieser? Du bist mein geliebter Sohn. Es spielt an auf Psalm 2. Du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Wer das nachschlagen möchte, ich möchte es jetzt aus Zeitgründen nicht nachschlagen. Es geht dort darum, dass die Völker sich auflehnen gegen Gott und gegen seinen Gesalbten. Und der im Himmel thront, lacht und spottet ihrer und sagt, ihr wollt euch gegen mich auflehnen? Ich habe meinen Sohn, den Daviditen, den Sohn, den ewigen Davids Nachfolger, eingesetzt. Und er ist der, der regiert. Das ist Psalm 2. Was er hier sagt ist, dieser, der Gesalbte, ist der ewige König David. Er ist der Weltherrscher. Hat er die Vollmacht und die Autorität, eine neue Schöpfung aufzurichten? Ja, weil er ist der König. Aber er ist nicht nur der Sohn, sondern er ist der geliebte Sohn. Es gibt in der Schrift im Alten Testament eine weitere Stelle, wo es einen geliebten Sohn gibt. Das ist der Sohn Abrahams. Als Abraham nimmt, 1. Mose 22, ihn auf den Berg hochträgt, um ihn zu opfern. Nimm deinen Sohn, deinen einzigen, deinen Geliebten. Das ist 1. Mose 22, Vers 2 und Vers 12, deinen geliebten Sohn. Das spielt darauf an. Was sagt der Vater damit? Dieser Jesus ist mein geliebter Sohn, so wie Isaak der geliebte Sohn von Abraham war, so ist er der geliebte Sohn Gottes. Und er ist der wahre Nachkomme Abrahams. Dieser hier ist der wahre Nachkomme Abrahams. Er ist der, in dem der Segen Abrahams zu allen kommt. Galater 3 macht das sehr deutlich. Wer ist er? Er ist der, in dem Gottes Segen kommt. Ist Jesus bevollmächtigt und autorisiert, eine neue Schöpfung aufzurichten? Ist diese neue Schöpfung gut? Oh ja, dort in dieser neuen Schöpfung wird Abrahams Segen allumfassend den Menschen gegeben. An dir habe ich Wohlgefallen gefunden. Eine letzte, dritte Anspielung, Jesaja 42, Vers 1. Du bist mein Knecht, den ich auserwählt habe, an dem meine Seele Wohlgefallen. Das ist der Gottesknecht. Der Gottesknecht, der hier angesprochen wird. Wer ist der Gottesknecht? Der treu Gott gehorsam bis zum Tod, Jesaja 53 später, bis zum Tod Gott dient. Ist Jesus vollmächtig und autorisiert, eine neue Schöpfung aufzurichten? Kann er es? Ja, er kann es. Warum? Weil er dem Vater vollkommen gehorsam war. Weil der Knecht Gottes ist und vollkommen gehorsam. So, wer ist Jesus? Er ist der Davidit, der König über alle. Er ist der Geber des Segens und er ist der, der Gott in vollkommener Weise gehorsam war. Und ihr Lieben, deswegen ist unser Jesus der Christus, der die Vollmacht hat, die Autorität hat, eine neue Schöpfung aufzurichten. Was ist die Botschaft dieser Predigt, was ist die Botschaft dieses Textes? Vielleicht die einfachste, die ich je hatte. Jesus ist der Christus. Ihr könnt es jetzt betonen, wie ihr wollt. Jesus ist der Christus oder Jesus ist der Christus. Er, unser Herr, ist der Christus. Und was das bedeutet, haben wir uns jetzt gerade angeschaut. Was bedeutet diese Botschaft jetzt für dich? Es gibt einen ganz, ganz einfachen, tröstlichen Satz. Du bist es nicht. Du bist nicht der Christus. Warum ist das tröstlich? Warum ist das eine gute Botschaft für dich? Du bist nicht derjenige, der in deinem Leben Ordnung, der in deinem Leben Neues schaffen muss. Du bist nicht derjenige, der diese gefallene Welt, ob in deiner Familie, deinem Arbeitsplatz, in deinem eigenen Leben, weltweit, in welchen Krisen auch immer, du bist nicht derjenige, der dort Rettung schaffen muss. Du bist nicht derjenige, der diese Welt, ob in Krieg oder Klima oder was auch immer, auf eine neue, bessere Welt schaffen muss. Übrigens, keiner der Menschen kann es, oder? Das sagt sehr viel über manche Bestrebungen dieser Menschen an, aus. Nicht die Menschen sind es, nicht du bist es. Keiner außer Jesus ist es. Ihr Lieben, das ist so befreiend. Wir müssen es nicht schaffen. Es ist so beruhigend. Was ist, wenn du versagst? Was ist, wenn du denkst, mein Dienst, mein Engagement für den Herrn ist zu klein? Mein Zeugnis für den Herrn ist zu schwach? Du bist nicht der Starke. Du bist nicht der Christus. Du bist nicht derjenige, der irgendetwas schaffen könnte. Und übrigens, du musst es auch nicht. Das macht, übernimmt ein anderer. Das übernimmt Jesus für dich. Du musst es nicht tun. Aber übrigens, das ist auch eine mahnende Botschaft. Keiner in dieser Welt ist der Christus. Das heißt, setze bitte deine Hoffnung weder auf dich selbst noch auf irgendwelche Menschen, irgendwelche Dinge, die dich erlösen könnten. In irgendwelchen Krisen, Ängsten, in denen du kämpfst. Nicht Politiker, nicht Versicherungen, nicht die Rücklagen, nicht die eigene Kraft, nicht das ist der Christus, sondern Jesus ist der Christus. Jesus ist der Christus. Sucht, ihr Lieben, Freude bei ihm. Der Vater ist Perfektionist, oder? Der Vater hat einen hohen Anspruch und er sagt, ich habe Wohlgefallen, ich habe Freude an Jesus gefunden. Wenn der Vater je an Jesus Freude hat, dann sollte unsere Freude an Jesus doch genügen, oder? Er ist der Christus und damit ist er der Freudengeber, der wahre Freudengeber, weil er alles zu schaffen vermag. Er alles zu schaffen vermag. Er, der Gehorsam des Vaters gegenüber lebte. Er, der ist, der über alles regiert. Er, der ist der wahren Segen bei ihm allein ist es. Er ist der Christus, ihr Lieben. Und nicht du. Er ist der Christus. Aber ich möchte eine Frage noch weitergehen. Ist er dein Christus oder ist er nur der Christus? Ich habe diese Predigt damit angefangen, dass Jesus sich inmitten des Volkes taufen ließ. Was bedeutet Taufe? Taufe bedeutet Identifikation, oder? Wenn wir hier taufen, dann bedeutet es, dass wir Menschen in den Leib Jesu hineintaufen. Diese Person identifiziert sich mit Jesus. Warum ließ sich Jesus taufen? Inmitten des Volkes. Er identifiziert sich mit dem Volk. Das heißt, Jesus ist nicht der Erlöser für alle Welt, sondern der Erlöser für sein Volk allein. Für die, nach Lukas 3, die Buße getan haben und diese Buße in der Taufe bezeugt haben. Jesus. Und dann wird Jesus zu deinem persönlichen Christus. Dein persönlicher Christus, dein persönlicher, der für dich diese Welt neu schafft. Zur Rettung. Für dich ist jemand in Christus, so ist eine neue Kreatur, nach Luther eine neue Schöpfung. Dann ist er gekommen, um deine Gefangenschaften zu befreien, um deine Blindheit, dass du Gott nicht sehen kannst, dir die Augen zu öffnen, um deine Geschlagenheiten, die Freiheit hinauszurufen, um dir das angenehme Ja zu verkündigen. Das ist in Christus. Und wenn Jesus dein Christus ist, dann dürfen wir beten, wie Jesus betete. Und vertraut mit dem Vater beten und zu ihm kommen, weil dann ist nämlich er der Sohn und wir seine Brüder. Und dann haben wir die Beziehung zum Vater. Warum? Weil er unser, mein Christus ist dann darf ich einen vertrauten Umgang mit dem Vater haben. Übrigens, das ist der Höhepunkt der neuen Schöpfung. Völlige Gemeinschaft mit Gott. Was ist die Botschaft? Jesus ist der Christus. Und die Frage, ist Jesus dein Christus oder ist Jesus der Christus? Ein ganz, ganz großer Unterschied. Wir haben gesehen, was für große Vollmacht er hat. Jesus ist mein Christus. Und ich bete und ich hoffe, er ist dein Christus. Amen.